Digitalmagazin von Radio Stadtfilter macht sich um Sender breit. Das ist die Ausgabe vom 30. August 2011. Digital, von A wie Apple bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt. Das ist der letzte Dienstag im Monat. Wir legen darum unser weisses Mäntel an, nehmen das Stethoskop vom Gestell, grübeln im Hosensack nach den Baldrian-Kapseln und schauen, dass der Vorschlaghammer parat liegt. Und wenn ihr euch wundert, was wir da machen, wir bereiten uns auf Kummerbox live vor. Da werden die Probleme mit Computer und Gadgets gelöst. Und da muss man auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Die beiden Computerdoktor vom Dienst sind der Kevin Rechsteiner.
Hallo miteinander.
Und ich bin der Matthias Schüssler. Kevin, was ist denn für dich das wichtigste Instrument zum Computerproblem lösen?
Hammer.
Hammer.
Nein, Google. Ich würde sagen Google. Ich google alle Probleme, die ich habe. Und dann schaue ich, ob irgendjemand auf dieser Welt das Problem schon gehabt hat. Mhm. Was meistens so ist. Was ist dein wichtigste Instrument? Kummerbox live.
Für mich, mein wichtigste Instrument sind Räucherstäbli.
Räucherstäbli?
Ja.
Und Yoga?
Ja, genau. Also einfach alles, was mir hilft, den Sherlock Holmes zu kanalisieren, weißt du, weil, also via transzendentalen Bereich mit ihm Verbindung aufzunehmen. Weil er ist ja der beste Detektiv aller Zeiten gewesen und hat Deduktion beherrscht, also ableiten aus Symptomen. Und ich glaube, das ist auch eine gute Methode, um Computerproblem einzugrenzen. Man leitet ab von dem, was man weiss, lässt alles weg, was nicht reinpasst. Und dann am Schluss hat man die einzige wahre Lösung.
Die einzige, was es gibt.
Genau. Und wir probieren jetzt gerade aus, ob das
funktioniert. Die einzige Lösung zu finden, was es gibt.
Und wenn nicht, probieren wir das nächste Mal eine andere Methode. Auf jeden Fall nehmt mir die Computerfragen durch, die ihr uns per E-Mail geschickt habt. Unsere E-Mail-Adresse ist digital@stadtfilter.ch. Mit akuten Fragen meldet ihr euch per Telefon bei uns im Studio auf 052 203 31 00. Und wenn ihr lieber zum Twitter greift, braucht den Hashtag Stadtfilter im Tweet und dann landet das bei uns. Und ja, wir haben übrigens eine Rückmeldung gehabt. Zu der letzten Kummerbox-Live-Sendung. Der Matthias, unser Stammhörer, hat geschrieben, betreffend der Zerlegung eines Macs hätte ich noch auf iFixit.com hingewiesen. Ich nehme an, du kennst diese Seite. Also, ja, jetzt schon.
Jetzt schon.
Genau. Und jawohl, fangen wir an. Der Markus aus Zürich schreibt, kaum bin ich drin bei Google Plus, schon tauchen zwei Probleme auf. Erstens, wo ist es? Das erste ist, mein Profilfoto, das ich letzte Woche bei Facebook geladen habe, ist jetzt plötzlich auch mein Profilfoto bei Google Plus. Wieso und wie das?
Wieso und wie das? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, vielleicht wenn man es hochgeladen hat. Ich weiß nicht, gibt es einen Facebook zu Google Plus Migrator?
Also ich glaube, der hat sich getäuscht. Also ich glaube, das passiert nicht.
Ich glaube auch nicht, dass das passiert. Also ich wüsste nicht, wie. Eben wirklich, außer es gibt irgendeinen Migrator, wo man kann sagen, melde mich bei Google Plus mit meinen Facebook-Daten an, was keinen Sinn macht. Nein. Und ich habe das auch nicht gefunden.
Das sind Konkurrenten, also die tauschen keine Daten untereinander. Also, und ich kann ihm nur empfehlen, er muss einfach seine Privatsphäre-Einstellungen im Facebook überprüfen und wenn er dort alles, also nichts auf öffentlich hat, dann findet das Google gar nicht, weil dann das Google ist nicht sein Freund bei Facebook und darum sieht es dann auch nicht, oder? Das ist sowieso ein guter Tipp, einfach bei Facebook möglichst die richtigen Einstellungen haben. Also wenn man nicht gern will, dass alle Leute alles sehen, dann einfach nichts öffentlich machen, alles nur für Freunde und so. Und dann, ja. Und dann immer noch ein bisschen schauen, was man reinschreibt. Und dann sollte es eigentlich gehen. Und dann hat er aber noch eine weitere Frage. Mein Firmen-Mail-Konto bei Gmail spielt verrückt. Was nun? Oder was tun? Er hat nämlich ein Mail bekommen. Es ist leider nicht mehr möglich, Ihr privates Google-Konto mit der Firmen-E-Mail-Adresse zu verwenden. Und das bedingt, dass dafür eine andere E-Mail-Adresse definiert wird. Ihr privates Google-Konto wird automatisch umbenannt und nach der Umstellung können Sie eine andere E-Mail-Adresse definieren. Hast du verstanden, was das ist?
Nein, überhaupt nicht. Sag mir überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß, dass für gewisse Dienste. Also man kann sich ja irgendwie bei Google anmelden mit meiner privaten Mailadresse, die keine Google-Adresse ist. Und irgendwie für das Google Plus brauche ich ja eine Google, also eine Gmail-Adresse, sonst komme ich nicht ins Google Plus hier. Ich habe aber keine Ahnung, ob das irgendeinen Einfluss hat auf das oder was das genau ist. Hast du eine gute Idee, was das ist?
Ich würde mich jetzt da rauslavieren, wenn du nichts dagegen hast. Also die Deduktion an dieser Stelle ist jetzt, findet jetzt erst später statt. Ich würde einfach sagen, es ist irgendwie keine gute Idee, Google einfach in dieser Form für geschäftliche Sachen zu brauchen, oder? Weil da bist, eben da hat irgendeiner bei Google eine gescheite oder eine dumme oder einfach eine komische Idee und macht irgendetwas und dann kannst du dein Geschäft nicht mehr so machen, wie du dir das eigentlich vorgestellt hast. Also privat ist ja in Ordnung, aber wenn du ein Geschäft hast, brauch einfach kein Google-Konto für dein Geschäftskonto, sondern brauch eins, wo du mehr Kontrolle hast, wo du kannst bestimmen, wie das läuft und wo du im Notfall kannst diesen Leuten anrufen und sagen, so hätte ich es gern und nicht anders und die machen dann das. Oder man kann wenigstens darüber reden oder die erklären dir, was sie sich überlegt haben. Schon das kann ja irgendwo viel wert sein. Oder,
man kann auch alle Daten nehmen und auf einen anderen Server zügeln. Was man bei Google definitiv nicht kann.
Ja, also Data Liberation Organization gibt es bei Google, aber das ist, also ich würde einfach von Anfang an nicht das machen und das wäre unser Tipp. Und ist jetzt vielleicht ein bisschen eine faule Antwort gewesen, aber ich glaube letztlich dann doch das Richtige. Ja. Der Rolf hat eine andere Frage. Mal schauen, ob wir da Sherlock Holmes der auf die Spur kommen. Meine zwei externen Festplatten sind schon älter und ich will sie durch neue ersetzen. Ein Laufwerk habe ich bereits kopiert. Jetzt will ich mit den Bildern, die dort darauf sind, wie gewohnt in LR3 arbeiten. LR3?
Lightroom 3.
Ah, scharfsinnig, Kevin. Lightroom, also es ist eine Lightroom-Frage. Eine Frage zu dem Bildverwaltungsprogramm von Adobe. Und die Bilder kann ich in LR3 importieren, aber alle Entwicklungen sind nicht mehr vorhanden. Wie muss ich vorgehen, dass ich nicht ein Durcheinander kriege und die Daten korrekt übertragen werden? Fragezeichen.
Lightroom, gutes Programm, macht einen Katalog. Und in dem Katalog sind die ganzen Bearbeitungen drin. Das heisst, wenn ich meine Fotos... Nein, ich muss anders anfangen. Im Lightroom tun ich Fotos, die ich auf der Festplatte habe, importieren. Dann macht mir Lightroom halt wie einen separaten Katalog, wo die ganzen Änderungen drin sind und er weiß alles. Und an dem Ordner, wo die Fotos drin sind, macht er eigentlich nichts. Das heisst, wenn ich jetzt einfach die Fotos nehme, an einen anderen Ort kopiere und wieder ins Lightroom importiere, geht das davon aus, dass sind neue Bilder, unbearbeitet und ich bin wieder bei null. Genau. Das heisst, ich muss bei Lightroom den Katalog, den ich hier gemacht habe, exportieren und wieder importieren. Und so als Tipp, wenn man mit externen Festplatten arbeitet, das mache ich auch, tönt doch den Katalog vom Lightroom gerade auf die externe Festplatte, weil dann könnt ihr die Festplatte mitnehmen, an einen anderen PC anhängen und einfach den Katalog von der Festplatte wieder aufmachen und ihr habt alles. Also es ist dann wie egal, an welchem PC das ihr arbeitet und das macht... glaube am meisten Sinn.
Richtig, also man muss da wirklich ein grosses Warnschild aufheben, wo drauf ein Ausrufezeichen steht, Achtung, Falle. Also man kann so alle seine Bearbeitungen und seine Metadaten verlieren, wenn man sie so macht. Man kann das so machen, dann gibt es zwei Methoden. Man kann dann sagen, im Lightroom Fotos neu verknüpfen und dann, wenn man dann den neuen Speicherort angibt, dann ist das Lightroom so schlau und merkt, aha, das sind ja all die Fotos und verknüpft die dann auf einen Klapp alle neu und dann ist wieder alles wie vorher gewesen. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, all die Informationen in den Dateien reinzuspeichern. Da gibt es einen Befehl, der heißt Metadaten im Menü, Menüpunkt Metadaten, dann Metadaten in Datei speichern. Dann schreibt er bei JPEG-Dateien, schreibt er das so in die IPTC und macht einfach so eine Erweiterung in die Dateien, wo die Sachen alle drinstehen. Dann könnt ihr die auch umschicken und jemand, wo Photoshop oder wo Photoshop Lightroom hat alle eure Informationen auch Also die gehen dann mit. Oder eben, wenn ihr sie wieder importiert, habt ihr sie auch im Lightroom rein. Und wenn ihr RAW-Dateien habt, dann gibt es so eine Sidecar-Datei. Das ist eine Datei, die gleich heisst wie die RAW-Datei und die XMP-Endung hat oder irgend so etwas. Und dort sind dann die Informationen drin. Und wenn ihr beides weitergebt, dann habt ihr immer auch beides beieinander und könnt so mit diesen Dateien rummanövrieren. Aber man muss wirklich darauf achten, da hat es also schon Leute gegeben, die sehr viel Arbeit verloren haben, weil sie das einfach nicht gewusst haben und nicht auf das geachtet haben. Und das ist also auch bei anderen Programmen so, also bei Casa oder iPhoto oder was gibt es noch, Photoshop Elements.
Photoshop Elements, genau.
Die funktionieren alle ungefähr ähnlich. Also da müsst ihr dran denken, bevor ihr etwas rummanipuliert, dass ihr da nicht die Daten, die Informationen verloren haben, müsst abklären, wenn ihr das machen müsst, dass die Infos erhalten bleiben, sonst sind ihr angeschmiert. Der Patrick aus Zürich hat eine nerdige Frage. Noch nerdiger als die zwei nerdigen Fragen, die wir jetzt schon gerade hatten. Er hat nämlich die Frage, welches ist Ihrer Meinung nach der beste Weg, um eine .db-Datei wie zum Beispiel golfscores2.db auf einem Mac zu öffnen und in ein Format zu überführen, das in Excel bearbeitet werden kann? Was will der Mann echt machen? Hast du da irgendeine Ahnung? Ist dir das klar geworden?
Was er möchte machen? Also ich nehme an, DB wird irgendwie eben seine Rangliste sein. Und wenn man so eine DB kann aufmachen kann, kann man sie ändern, dann kann man sie zurück ins Programm spielen. Und dann hat man am meisten Punkte ever. Vielleicht ist das da.
Ich glaube, du hast jetzt ziemlich genau den Nagel auf den Kopf getroffen.
Also das würde ich machen. Und dann einen Printscreen auf Facebook stellen.
Genau. Also Golfscores 2 ist wahrscheinlich die Datei, wo irgendein Spiel, ein Golfspiel, würde ich jetzt mal...
Wir sind auf dem richtigen Weg. Also,
Dr. Watson und Sherlock Holmes sagen, ein Golfspiel wird da gespielt und sollte manipuliert werden. Oder er will es vielleicht auch einfach nur in seinem Excel haben, dass er sein Handicap kann überprüfen oder wie auch immer. Und ja, kann man das? Wie würdest du das machen?
Ich weiss nicht, ob man das kann. Also ich weiss jetzt von so einer DB-Datei, dass man die irgendwie, es ist eine Datenbank-Datei, vermute ich mal, wenn man jetzt irgendwie gerade so einen Webserver mit PHP und MySQL zur Hand hat, könnte man eine DB-Datei locker importieren. Ich weiss nicht, kann man die einfach im Texteditor aufmachen und sieht, was drin steht?
Also DB, das kann jetzt als Endung da irgendetwas drinstehen. Also ich könnte mir vorstellen, das ist wahrscheinlich kein Standard, sondern das ist jemand, wo der Softwareentwickler hat sich einfach überlegt, wie könnte ich das machen und schreibt das irgendwie in die Datei und das ist nie nicht dokumentiert und darum kann man das standardmäßig auch nicht aufmachen und vielleicht ist es ja auch verschlüsselt, also wenn es ein vernünftiges Spiel ist, dann rechnet der Entwickler damit, dass es Leute gibt, die so bescheissen und die tun dann darum, da irgendwie Hürden aufbauen, dass man das eben nicht so machen kann, weil sonst könnte ja jeder... Eben, wir müssen gar nicht mehr spielen, sondern einfach ein bisschen wissen, wie man gefettert und wer dann der Grösste und der Beste. Und das will man ja aber nicht. Und was man kann machen, ist, man kann so, ein klassisches Instrument ist, glaube ich, ein Hex-Editor. Da kannst du einfach in die binären Dateien hineinschauen. Und dann musst du aber einfach wahnsinnig gescheit sein und gut Bescheid wissen. Und dann, wenn du das hast, kannst du ein bisschen drauf schauen und dann siehst du wahrscheinlich irgendwann einmal, wo was steckt und kannst auch ein bisschen rumprobieren und verändern und dann herausfinden, Reverse Engineering nennt man das technisch. Also einfach tüfteln, bis du weißt, wie es funktioniert und dann kannst du dann manipulieren, aber das ist aufwendig und das gibt keinen Standard, sondern das, ich glaube, ich habe fast ein bisschen den Verdacht, dass wenn er einfach üben Golf spielen in seinem Golfspiel, dass er dann wahrscheinlich schneller gut ist, wenn er jetzt da dieser Datei rumgefettelt. Aber eben Hex-Editor, da gibt es einen für den Mac. Machen wir den Link in die Show Notes, wenn ihr eine Datendatei rumgefettelt wollt. Macht aber immer eine Kopie vom Original, weil wenn sie kaputt ist, dann sagt das Spiel, die Datei ist kaputt und eure Scores sind ganz weg. Also das sind ihr dann selber geschuld. Wenn ihr dann nicht zu uns gehen, jammern. Das ist dann euer Risiko. Also, irgendwie,
ja,
wird diese Sendung ein bisschen zu einer Hacker- Sendung oder so Hacken für Anfänger. Weil, ja, der Walter will hacken, aber mehr hacken im Sinn von Programmieren. Hat nämlich, ich lese einfach mal die Frage vor, ich möchte unter XP oder Windows 7 ein Simulationsprogramm schreiben. Ich kenne Turbo C, eine Programmiersprache, die er unter DOS programmiert hat, recht gut und möchte deshalb bei C bleiben. Ich muss auf die serielle Schnittstelle zugreifen können und auf dem Bildschirm einfache grafische Elemente zeichnen. Ich habe erkannt, dass C++ eine Sprache ist, die vom Betriebssystem unabhängig ist. Wo erhalte ich Informationen?
Ich weiß nicht ganz, was der Plan ist. Also wo erhalte ich Informationen für C++?
Genau.
Zum das Programmieren?
Zum sein Simulationsspiel programmieren. Also ich glaube, er hat irgendwie Daten von einer Schnittstelle. Das klingt ja noch interessant. Er hat, schreibt uns in so Fall mehr Informationen. Was würden da für Informationen über die serielle Schnittstelle kommen? Ist wahrscheinlich irgendein Sensor, den er anzapfen will, irgendein Gerät. Und wie würdest du da dran angehen, wenn du so etwas programmieren
willst? Ich würde online mal schauen, ob es irgendeine Anleitung gibt, die mir Basics mal gibt. Ja, ich meine, eben, es ist mega schwierig zu wissen, wo führt es an, was ist das Ziel. Also, ich kann natürlich in irgendeinen Buchladen gehen und mir irgendein C++-Buch kaufen, das 800 Seiten hat.
Ja. Und dann wahrscheinlich frustrierend ist zum Durchschaffen. Also ich würde in so einem Fall in einen Kurs gehen und sage, ich will das lernen und würde wahrscheinlich irgendwie einen 3-monatigen Einführungskurs oder so buchen. Weil ich glaube...
Gibt es das noch? Gibt es noch C++?
Wahrscheinlich, ich glaube, Programmieren kannst du sicher immer noch lernen. Das würde ich jetzt vermuten. Weil, also... Ich wollte jetzt dem Walter nichts unterstellen, aber mich dunkt es, er geht ein bisschen naiv an diese Sache an, respektive unterschätzt Komplexität. Also man kann, glaube ich, unter Windows nicht einfach so ein Programm aus dem Ärmel schütteln. Weil gerade wenn du willst Daten über die serielle Schnittstelle abgreifen, dann musst du wahrscheinlich für das einen Treiber programmieren. Und Treiber programmieren ist jetzt kein Hobby, wo man so macht, wie Golf spielen am Computer oder so, oder? Also das ist, da geht es ans Eingemachte. Da muss man etwas von der Sache verstehen.
Ich habe bei der Digicomp Kurs C++ für Programmierer.
Genau, ja. Voilà. Das Walter, ist also, melde dich dort an.
4 Tage, 3000 Stutz.
Das kostet halt ein bisschen etwas.
Aber es hat ein riesiges Kursprogramm. Also ich glaube, die gehen relativ weit mit dem Gang. Also ich glaube, nach 4 Tagen und 3000 Stutz weniger kann man C++ programmieren. Recht cool.
Aber ich fürchte, bei den Treiber mangelt es dann immer noch so ein bisschen. Weil da muss er dann wahrscheinlich, glaube ich, nach den fortgeschrittenen Kurs auch nochmal nehmen. Und der kostet dann wahrscheinlich nochmal 6000 Stutz. Also eben, ich würde sagen, Programmieren macht Spass, aber... Halte mal den Ball flach und fange ein bisschen mit etwas Einfachem an. Also irgendetwas mit Grafik, ich glaube, da kannst da gibt es auch nette Entwicklungsumgebungen, die du mal kannst ausprobieren kannst, wo du eine Demo runterladen kannst, wo du ein bisschen rumgefetteln kannst. Da gibt es mal schnell etwas Lustiges. Aber ja.
Und sonst Google suchen, gibt sicher einen einfachen Einstieg C++, dass man nach einer halben Stunde die Meldung hat, Hallo Welt.
Hallo Welt, genau. Das ist ja immer schön, wenn es nicht abstürzt, bevor es Hallo Welt
am Bildschirm kommt. Das erste Erfolgserlebnis.
Genau. Also ich kann es nicht versprechen, aber ich probiere es mal, ob jetzt eine einfachere Frage kommt vom Walter, also einem anderen Walter, weder der Walter, den wir vorher hatten. Es waltert ein bisschen, aber es geht jetzt da um ein Netbook, wo der Walter von seinem Sohn ausgelehnt hat, um es unterwegs zu brauchen. Und auf dem Netbook hat es Windows 7 und es hat einen Schlitz für eine SIM-Karte. Und dort schiebt er seine Swisscom-SIM-Karte ein. Oder er hat auch eine italienische Wind-SIM-Karte. Und es kommt aber keine Internetverbindung, sondern die Meldung Fehler beim Verbindungsvorgang für das mobile Breitbandnetzwerk-Konto. Kontextaktivierung Fehlercode 0. Würdest du bitte für mich den Kontext aktivieren, Kevin?
Ich weiss nicht, ob ich den Kontext kann aktivieren kann. Aber ich glaube, es ist immer noch so, dass ich mit meiner Handy-SIM-Karte, die kann ich nicht einfach in den Laptop einschieben und die läuft. Oder funktioniert das jetzt mittlerweile?
Nein, ich glaube, das ist genau das. Du kannst nicht einfach hingehen und sagen, wenn es telefonieren geht, dann geht die auch da rein. Du musst einen Datenplan haben, der das auch zulässt.
Das ist so. Als Lösung, und das finde ich eigentlich recht cool, man muss aber so ein Datenmengen im Griff haben. All die, oder das iPhone 4 kann sicher, das iPhone 3 kann es, glaube ich, nach dem Update, man kann die so als mobile Wireless-Sender in Betrieb nehmen. Und wenn man nur kurz Daten muss abgreifen im Internet, ist das eine recht coole Geschichte. Also kann ich auf dem Handy sagen, jetzt Internetzugang, genau, bitte schön. Und dann kann ich mit meinem Laptop übers Wireless, übers Handy ins Internet. Und ja, bei so drin. Und sonst müsste man, glaube ich, wirklich irgendein so ein Abo lösen bei der Swisscom oder eben da bei dem Winddienst in Italien und sage, ich möchte gerne mit dem Laptop ins Internet. Geben mir so eine SIM-Karte, die das kann.
So ist es ja. Also ich glaube, das wäre genau das. Also das ist ein guter Tipp. Früher hat das beim iOS 3 hat das Tethering geheissen. Jetzt beim iOS 4 heisst persönlicher Hotspot. Findet ihr in den Einstellungen. Müsst ihr einfach einschalten und dann habt die Geräte im Umkreis um euer iPhone herum, könnt ihr Datenverbindung nutzen. Auch das ist, glaube ich, nicht in jedem Fall funktioniert das einfach, sondern das muss zulässig sein, also es muss zugelassen sein von einem Mobilfunkanbieter. Aber ich würde ihm jetzt einfach Walter vorschlagen, mal in den Swisscom-Shop gehen und fragen, was, und dann könnt ihr ihm dir schon sagen, was da die beste Lösung ist für ihn. Und dann kann er rumsurfen. Und wenn er das viel braucht, dann ist sicher am besten gerade eine SIM-Karte mit einem Datenplan, wo zu vernünftigen Preisen ihm da einfach die Internetverbindung zur Verfügung stellt. Und dann haben wir jetzt am 8 vor 8 noch eine kurze Frage, eine Mac-Frage vom Rolf. Lässt sich die am iMac integrierte Webcam ausschalten, abschalten?
Nein, ich glaube, es geht wirklich nicht. Also ein Kleber drüber.
Du hast wieder genau das gesagt, was ich auch gesagt habe. Die einfachste Variante. Also ich nehme an, er ist genau das, steckt hinter der Frage. Also eigentlich ist sie ja nur eingeschaltet, wenn du ein Programm brauchst, wo sie braucht. Und dann siehst du ja das an dem grünen Lämpli, wo dann leuchtet. Nur, glaube ich, der Rolf traut dieser Sache nicht so ganz und hat das Gefühl, dass die vielleicht auch hinter seinem Rücken gebraucht wird. Und es gibt tatsächlich Programme, die das können. Also ich habe zum Beispiel auf meinem Mac eins installiert, das Prey heisst. Prey. Das kann man, das läuft versteckt und wenn jetzt mein MacBook geklaut wird, dann kann ich über Prey sagen, mein MacBook ist geklaut worden. Und dann versucht das, sobald das Prey dann mein MacBook sieht im Internet, das erkennt das dann, weil das probiert immer mal wieder die Verbindung aufzunehmen, dann sagt es, ich bin geklaut worden, dann geht es in geklaut worden sein Modus über und tut ganz viele Daten sammeln, versucht herauszufinden, was ist, also über WLAN, Netz cool in der Umgebung. Und es macht vor allem auch Fotos von dem Typ, der es geklaut hat, der dann hoffentlich gerade vor dem Bildschirm sitzt. Und das natürlich dann ohne das grüne Lämpli leuchtet. Also da hat der Rolf tatsächlich recht, das geht. Es gibt Software, die das heimlich können. Und wenn man das natürlich abklebt, dann geht das nicht mehr.
Das ist ziemlich cool. Ich habe das nicht gekannt.
Und das Spray, mir ist es jetzt noch nie gestohlen worden, darum kann ich nicht sagen, ob es dann wirklich hilft, irgendein bösen Verbrecher.
Ich kann es dir ja mal stellen.
Genau, das würde sicher vereinfachen, wenn das jemand stillt, den ich kenne, weil dann
können wir sie dann zurückfordern.
Genau. Und es gibt auch einen Eingriff ins System, da machen wir einfach einen Link dazu, aber das ist so ein bisschen kompliziert, oder? Also das macht er nur, wenn er wirklich ganz paranoid sind und sonst ist der Kleber eigentlich eine ganz gute Sache. Lösung. Und eine sehr einfache Lösung, vor allem auch, oder nach all diesen nerdigen Sachen, die da empfohlen haben. Fuck 5 vor 8, wenn es am schönsten ist. Oder wenn es nicht mehr ganz so wenig schön ist wie vorher, sollte man aufhören. Und wir hören darum auf. Oder einfach vor allem hauptsächlich, weil unsere Sendezeit rum ist. Ich hoffe, wir können weiterhelfen. Und wenn nicht, es gibt diese Sendung auch im Monat wieder. Kummerbox Live hören ihr wieder am 27. September. Und nächste Woche, ich fürchte, Nerds kommen weiterhin auf ihre Rechnung. Aha. Und nicht Nerds haben nochmal eine Sendung durchzustrecken, weil es geht um ein Nerd-Thema namens WordPress, Kevin.
Das ist kein Nerd-Thema. Nicht? Nein, voll nicht.
Also wenn
WordPress
ich jetzt,
ist die Blog-Software.
Aber ich würde jetzt sagen, wenn ich auf den Merdgas die Leute würde fragen, was fällt dir zum Thema WordPress ein, dann würden die meisten sagen, ach komm, du bist ein Nerd, etwas zu fragen.
Nächste Woche, Mittwochmorgen, kann man die Umfrage machen.
Ja, alles gut.
Dann wissen sie Bescheid.
Nehmen wir die Herausforderung an. Machen wir die Umfrage. Also ihr redet einfach darüber, wenn man die einrichtet, wenn man sie optimiert, wenn man seinen Blog pimpt.
So ist es. WordPress hat einen riesen Schritt gemacht. Das ist viel einfacher geworden. Wirklich übersichtlich einfacher geworden. Und wir reden ein bisschen darum. Wie baut man einen Blog auf? Was gibt es für Tipps? Was gibt es für Tricks und Möglichkeiten?
Eben, und ihr seht schon mal, du machst das mit dem Maggie zusammen. Ihr habt da gegen Vorurteile anzukämpfen, wie das von mir jetzt gerade, oder?
Es ist so.
Also,
du arbeitest auch mit WordPress.
Ich arbeite mit Flatpress.
Das ist etwas anderes.
Das ist etwas anderes. Das hat keine Datenbank.
Aha.
Ich habe doch keine Datenbank.
Vielleicht erwähnen wir das noch.
Also gut.
So am Rand.
Jedenfalls. Digital at Stadtfilter ist eure Stadtfilter.ch ist unsere E-Mail-Adresse. Dort könnt ihr Fragen stellen zu WordPress oder allgemein zu Kummerbox Live. Ihr könnt Reaktionen zu nerdigen Sendungen wie dieser da oder zu anderen Sendungen schicken. Lob, Tadel, Themenwünsche, wie es euch gerade durch den Kopf durchschiesst. Das war es auf jeden Fall gewesen. Es verabschiedet sich der Matthias Schüssler.
Und der Kevin Rechsteiner. Tschüss zusammen.
Habt's gut. Tschüss miteinander. Your cell phone, your wallet, your time, your ideas, no barcode, no party, no ID, no beers, your bank.